Dazu begrüßt sie heute aus der französischen Friedrichstadtkirche in Berlin Friederike Sittler. Das Forum in Kooperation mit der Evangelischen Akademie in Berlin. Und da ahnen Sie es vielleicht schon, denn es liegt im Jahr 2017 nahe, dass es um die Reformation geht. 500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg durch den Reformator Martin Luther. Aber wir stellen heute die Frage, Reformation feiern, wieso? In einem Land, das zwar noch mehrheitlich christlich ist, aber in dem der Glaube doch bröckelt und nur noch jeder Dritte weiß, was Reformation eigentlich bedeutet. Und in einem Land, in dem wir erstmals alle am 31.10. frei haben werden und nicht nur die Brandenburger in unserer Region. Wer qua evangelischer Kirche dazu berufen ist, die Frage nach dem Wieso des Feierns zu beantworten, das ist die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann. Aber uns interessieren heute auch die Antworten des zuständigen Senators in Berlin, Bürgermeister Klaus Lederer von den Linken, des Präsidenten des Humanistischen Verbandes in Deutschland, Professor Frieder Otto Wolf, und des Politikberaters und Katholiken Erik Flügge, der den kirchlichen Jargon der Betroffenheit kritisiert. Um am Anfang mal einen Überblick zu bekommen, meine Bitte an Sie hier in dieser Runde, vervollständigen Sie den Satz, das Reformationsjubiläum ist für mich. Margot Käßmann, das Reformationsjubiläum für Sie.
Ist für mich eine großartige Gelegenheit, notwendige Gespräche über Gott und die Welt zu führen.
Klaus Lederer, Bürgermeister.
Das Reformationsjubiläum ist für mich eine Gelegenheit, von Nichtgläubigen und Gläubigen aller Konfessionen über den Zustand der Welt nachzudenken.
Und Professor Frieder Otto Wolf.
Das Reformationsjubiläum ist für mich vor allem eine Gelegenheit, Vergangenheit wieder gegenwärtig werden zu lassen und wieder deutlich zu werden, welche historischen Entscheidungen dazu geführt haben, dass wir wieder sich seinem Ende neigt.
Sagt der Vorsitzende des Humanistischen Verbandes. Erik Flügge, Politikberater und Katholik. Das Reformationsjubiläum ist für Sie?
Auch eine ganz schöne Gelegenheit, dass es nach 500 Jahren in der Kirche endlich mal wieder knallt.
Tut es das?
Nee, aber es kann ja noch kommen.
Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin, das machen Sie schon seit 2012, dass Sie für die EKD als Reformationsbotschafterin sehr viel unterwegs sind. Welche Botschaft bringen Sie denn da jetzt eigentlich an die Leute? Es heißt Reformation, wir feiern das Reformationsjubiläum, aber es geht dann vor allem immer um einen einzelnen katholischen, ehemals katholischen Mönch, der 95 Thesen an die Tür geschlagen haben soll. Und vor lauter Luther-Socken, Playmobil-Luther-Figuren und sonstigen Marketing-Gags ist eher weniger die Rede von der Fülle der Reformation, auch von den Männern und Frauen in der Reformation. Also welche Botschaft bringen Sie an die Leute?
Nun versuche ich gerade zu sagen, es geht nicht um Martin Luther und wir werden nicht wie 1817, 1917 einen Martin Luther zum Helden stilisieren, der auf einen Sockel gehoben wird, sondern Reformation ist ein breiter, weiter Prozess, der schon viel früher anfängt bei Jan Hus, eine Veränderung von Kirche und Gesellschaft, die Auswirkungen bis heute hat. Mir ist sehr wichtig, dass wir international feiern. Wir werden diesmal auch kein deutsch-nationales Jubiläum feiern, sondern wir sind mit unseren Partnerkirchen in ganz Europa, in der ganzen Welt verknüpft. Und diese globalisierte kirchliche Bewegung möchte ich deutlich machen. Und dass wir nicht konfessionalistisch abgrenzend feiern, sondern ökumenisch offen, aber eben auch einladend an Menschen, die Interessen haben, mitzudiskutieren. Für mich sind die 16 Wochen Weltausstellung Reformation in Wittenberg, wo wir die Frage Reformation und Europa, Reformation und Spiritualität, Reformation und Globalisierung diskutieren. Das ist für mich das Kernstück, weil Reformation für mich schon heißt, heute zu fragen, wo müssen wir denn heute Kirche und Gesellschaft so verändern, dass wir zukunftsfähig sind. Und ich freue mich auf diese Gespräche.
Trotzdem kommt aber weitestgehend Luther an. Luther-Biografien überschwemmen den Markt. Und
nun, Sie vertreten hier die Medien, nicht ich.
Von daher Buchmarkt muss ich mal sagen. Voller Luther-Biografien.
Natürlich, ich habe keine Luther-Biografie geschrieben, kann ich gleich sagen. Aber natürlich ist es so, dass Luther ein Fixpunkt für viele ist, dass sie die Reformation an ihm festmachen. Aber ich habe gerade Samstag bei einer großen Veranstaltung in Köln bin ich dabei gewesen. Da ging es um die Frauen der Reformation, die wir viel zu wenig entdecken, beispielsweise Elisabeth von Kahlenberg, Katharina Bora. Dass wir entdecken, dass auch die Schweizer Reformatoren Zwingli Calvin eine Rolle spielen, Bugenhagen, Melanchthon, also Reformation als breite Bewegung. Aber das sage ich auch, an Luther kommt keiner vorbei. Aber wir machen kein Luther-Heldengedenken hier und auch keine Luther-Festspiele.
An Luther kommt keiner vorbei, auch Klaus Lederer nicht, in der DDR ohne Bezug zur Kirche aufgewachsen, jetzt aber als Senator für Kultur und Europa und Bürgermeister in Berlin auch für die Religion zuständig. hätten sich auch nicht träumen lassen, dass Sie mal für Reformationsjubiläum zuständig sein würden und einen Kirchentag in Berlin?
Wenn mir vor 30 Jahren mal einer gesagt hätte, dass ich irgendwann mal in der Gesamtberliner Regierung sitze, dann hätte ich ihn wahrscheinlich einweisen lassen. Aber ich war damals noch sehr klein und dumm und manchmal, das zeigt sich ja auch, entwickeln sich Dinge sehr schnell, passieren Dinge in einer Dynamik, dass man 30 Jahre später nur staunend guckt.
Aber wie geht es Ihnen denn damit, dafür zuständig zu sein? Ist das für Sie so ein Randgebiet, eher so eine lästige Pflichtaufgabe, auch noch fürs Reformationsjubiläum und Kirchentag?
Nein, überhaupt nicht. Also zum einen, die Tatsache, dass ich nicht gläubig bin, heißt ja nicht, dass ich keinen Bezug zur Historie dieses Landes oder zur Historie Europas habe. Und dass die Reformation ja nicht nur ein theologischer Streit war um die Ausrichtung der Kirche, sondern eingebettet in gesellschaftliche Auseinandersetzungen, Großauseinandersetzungen, will man fast sagen, es ja auch um die Frage ging, wer sitzt oben in der gesellschaftlichen Hierarchieleiter, wer sitzt unten, wer sozusagen hat das Sagen, weltliche oder religiöse Mächte, dass es Bestandteil war einer Emanzipation vom Feudalismus, ein Vorbote von Humanismus und Aufklärung und auch letztlich der bürgerlichen Revolution. Und insofern gehört das für mich zur Kulturgeschichte dazu. Und angesichts der Herausforderungen einer multireligiösen Welt, einer Welt, in der Menschen, die glauben oder eben auch nicht glauben, miteinander irgendwie klarkommen müssen, ist natürlich die Frage, welches Verhältnis haben Kirchen und Staat zueinander, haben Religionsgemeinschaften untereinander zueinander und wie gehen Menschen mit all ihren unterschiedlichen Bekenntnissen, Glauben oder auch Nicht-Glauben miteinander um? Das ist eine für mich hochspannende Frage und insofern ist es überhaupt kein Nebenthema, sondern ein ganz extrem wichtiges Thema auch für mich.
Frieder Otto Wolf, Präsident des Humanistischen Verbandes, so eine positive Haltung zu diesem Thema, kann ich die bei Ihnen auch spüren?
Ich sag mal so, etwas theologisch. Bisher ist das sehr gnädig verlaufen. Es hätte der deutsche nationale Lutherkult repristiniert werden können. Es hätte die Spaltung zwischen doktrinären Protestanten und nicht so klar gebundenen Katholiken wieder hochkommen können. Es hätte die Abgrenzung vom nicht-christlichen, nicht-abendländischen in den Vordergrund rücken können. Alles das ist nicht passiert, auch nicht zufällig. Da gibt es auch ein Bewusstsein auf der Seite der kirchlichen Vertreter. Aber wenn man sozusagen, ich will jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen machen, Thomas Münzer etwa, der war nicht auf dem Reformatorendenkmal. Das gab hier in Berlin ein Reformatorendenkmal, ein Reformationsdenkmal, wo Luther nicht alleine stand, sondern wo so ungefähr ein Dutzend der schon genannten Leute drauf waren. Aber Thomas Münzer war nicht dabei.
Und Thomas Münzer wäre Ihnen wichtig gewesen, weil er auf der Seite der Bauern war, anders Richtig. Als Luther es dann bei den Aufständen war. Ja. Den würden Sie gerne nach vorne rücken, auch als Humanist. Erik Flügge, bekannt geworden durch Ihr Bestsellerbuch Der Jargon der Betroffenheit, wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt. Sie sind Katholik. Dieser polternde Luther, der müsste Ihnen ja gefallen haben, wenn Sie heute den Jargon der Betroffenheit kritisieren.
Mir gefällt an den frühen Reformatoren unglaublich viel. Und was mir im Kern daran gefällt, ist nicht nur, dass die theologisch aufbrechen und Dinge anders machen. Das ist das, was wir, glaube ich, auch im Reformationsjubiläum unglaublich viel diskutieren und immer wieder anschauen, was in vielen Veranstaltungen besprochen wird. Das, was die so unglaublich spannend macht, ist, dass die kommunikativ und medial aufbrechen. Also wenn wir an den Philipp Melanchthon in Tübingen beispielsweise denken, der einfach einen Rhetoriker nach dem nächsten ausbildet, daran, dass die Druckerpressen angeworfen haben, dass die Karikaturen unter die Leute gebracht haben. Also die hatten echt ein Tempo drauf und dementsprechend verwundert schaue ich 500 Jahre später auf das, was heute katholische wie evangelische Kirche macht, nämlich doch kommunikativ die Leute einfach zu langweilen, langsam zu sein, irgendwie keine pointierten Thesen zu wagen und dann passiert das, was wir gerade eben auch hier in dieser Runde gehört haben, nämlich wir zitieren fortlaufend irgendwelche Personen, die seit 500 Jahren tot sind und das ist doch schade drum, wenn wir im Reformationsjahr 2017 nicht über Leute massiv sprechen können, die heute eine Veränderung anstoßen, sondern immer nur in eine Art Gedenkveranstaltung reingeraten.
Aber sind Sie da nicht ein bisschen ungerecht? Katholische und evangelische Kirche haben sich ja sehr bemüht, aufeinander zuzugehen. Es gab diese Veranstaltung in Hildesheim, Healing of Memories, wo evangelische und katholische Kirche aufeinander zugegangen sind. Wahrscheinlich gefällt Ihnen die Art der Liturgie nicht, weil Sie sagen, das war jetzt zu einer geschlossene Gesellschaft, oder?
mir gefällt die Art des Aufbaus solcher Inszenierungen nicht, weil sie keinen massiven Impact auf die Gesellschaft haben. Wissen Sie, ich bewege mich in Lebenswelten, die bekommen, ehrlich gesagt, von diesem Reformationsjahr und was zwischen katholischer und evangelischer Kirche passiert, überhaupt gar nichts mit, weil es in ganz bestimmten Kreisen der Gesellschaft noch verhandelt wird und in anderen gesellschaftlichen Teilen ist das Thema der Religion und der Kirchlichkeit und des reformatorischen Aufbruchs schon längst tot. Und das ist eigentlich schade drum, weil es so viel Prägekraft hat für unsere Gesellschaft von heute, dass das Thema dann nur noch von kleinen Teilen der Bevölkerung weiter besprochen wird und dem Rest ist es eigentlich wurscht geworden.
Da würde ich jetzt aber gerne Margot Kiesmann als Reformationsbotschafterin dazu hören. Finden Sie, dass die Kritik von Herrn Flügge berechtigt ist?
Ich denke, Kritik ist berechtigt und das muss ich sagen, das ist zuallererst auch das Recht der jungen Generation, zu sagen, etwas ist langweilig und entspricht nicht unserer Art zu feiern, unserer Art nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Ich denke, das muss die Kirche immer wieder tun. Reformatorisch sein heißt auch, sich immer wieder erneuern und deshalb finde ich das auch richtig, dass sie das tun in dieser Klarheit. Das ist auch sicher nicht etwas, was nur Kirchenferne empfinden. Ich kenne auch ältere Leute, die sagen, also mancher Gottesdienst könnte wahrhaftig ein bisschen mehr Aufbruch signalisieren, als er das im Alltag tut. Insofern finde ich die Kritik richtig und angemessen. Was ich aber fragen würde, ist, ob immerzu sich nur die Kirche verändern muss oder ob auch die Frage ist, im Alltag dieser ständig innovativen, mobilen Welt, ob Menschen nicht auch mal drei Schritte zurücktreten und sich fragen, wo sind eigentlich Wurzeln, wo komme ich eigentlich her, was gibt meinem Leben Halt und was gibt mir Haltung? Also diese Frage, finde ich, muss sich auch die junge Generation stellen und da ist für mich als Frau immer wieder doch wichtig gewesen, auch diese Vorbilder zu sehen in der Vergangenheit und mich auch an Biografien anderer selbst zu sehen und selbst zu erleben. Insofern, ich verstehe die Frage, ich finde die auch sehr berechtigt. Ich frage mich manchmal, was eigentlich in Westeuropa uns so verändert hat, die Aufklärung weiß ich schon, aber dass wir anders als in anderen Kontinenten so breite Bewegungen haben, die überhaupt nichts mit Glauben zu tun haben. Also ich war jetzt gerade in Mittelamerika, da habe ich in Salvador erzählt, dass in Eisleben, in der Stadt, in der Luther geboren wurde, getauft wurde und am Schluss starb, 7% der Menschen noch Mitglied einer Kirche sind und in Ostdeutschland überall die Kirchen ja in eine extreme Minderheitensituation geraten sind. Die haben dann gefragt, was glauben die anderen? Und das konnte ich nicht beantworten, aber das können Sie vielleicht beantworten.
Ich denke, da kann man schon was zu sagen. Also man muss da einfach auch mal ganz deutlich unterscheiden zwischen Glauben und Glauben. Wir glauben nicht an irgendeine frohe Botschaft aus irgendeinem Jenseits. Ich weiß auch nicht, alle Christen glauben daran.
Ich schon.
Sondern wir glauben, dass wir in der Lage sind, unserem Leben einen Sinn zu geben. Und das ist natürlich, wissen wir, das ist nicht wissenschaftlich belegbar. Das ist nur in der Praxis zu verwirklichen. Und dafür haben wir natürlich auch Traditionen. Dafür haben wir aber auch gegenwärtige Vorbilder. Also in der Tat, immer nur über das 16., 17. Jahrhundert zu reden, ist ein bisschen langweilig. In einer Welt, in der, es ist ein abgelatschtes Wort, Widersprüche permanent explodieren, in der Krieg geführt wird, in der Millionen, Hunderte von Millionen auf der Flucht sind, in der Welt sozusagen sich besinnlich zurückzulehnen und zu sagen, was haben wir hier nicht für ein schönes Beispiel von Sinnproduktion, das fällt mir dann auch schwer.
Also Sie haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht nur harmonisieren, da muss ich mal wirklich widersprechen. Wir sind doch nicht dabei, immer zu ins 16. Jahrhundert zu gucken. Ich denke, gerade in der Frage von Flucht und Vertreibung haben die Kirchen hier in den letzten 2 Jahren in Deutschland sehr klar Position bezogen. Die Kirchengemeinden wurden aufgemacht. Da wurde gesagt, reformatorisch sein heute heißt Dialog mit dem Islam auf die Tagesordnung setzen. Also ich sehe das Reformationsjubiläum nicht als rückwärtsgewandte Historienschauspiele, sondern wirklich an die Frage, was ist heute reformatorisch dran? Und da würde ich Ihnen völlig recht geben. Die Frage von Krieg und Frieden, von Globalisierung, von Klima, das sind ja Fragen, die uns auch umtreiben. Und die Frage, was bedeutet Glauben, Christsein heute? Das ist für mich auch eine aktuelle Frage. Und wie feiern wir das? Und das möchte ich diskutieren.
Das würde ich Ihnen auch gar nicht nehmen. Ich begrüße das auch, dass Christen in der Lage sind, aus ihrem Glauben heraus sich diesen Fragen zu stellen. Für mich ist das dann nicht so schrecklich relevant, dass sie es aus ihrem Glauben heraus tun, das ist für sie relevant. Es kommt darauf an, dass sie sich diesen Fragen stellen. Und diesen Fragen müssen wir uns in der Tat gemeinsam stellen.
Tun
und
das sie das sind denn
die brennenden
als Humanisten
Fragen
genügend?
Unserer Zeit. Und da könnte man vielleicht nochmal den Rückbezug auf Luther und die Reformatoren machen. Die haben versucht, sich den brennenden Fragen ihrer Zeit zu stellen. Wie auch die katholischen Reformer, die es dann auch gegeben hat. wie auch die Humanisten, Melanchthon ist genannt worden, aber Erasmus sollte man nicht vergessen und die Londoner
Erasmus
Vier.
Von Rotterdam, der Vollständigkeit halber.
Erasmus von Rotterdam, aber mit Wirken in London, mit Thomas Morus, John Collett, ne, und dann später dem Juan Vives, der aus Spanien, aus dem Exil kam. Also da hat es wirklich große Bewegungen gegeben, jenseits und neben der Reformation. Und es gibt so eine gewisse Gefahr, dass wir, weil wir auf die Reformation gucken, diese anderen Bewegungen vergessen.
Es wäre ja dann auch an Ihnen, sie immer wieder präsent zu halten und eigene Entwürfe zu machen. Und da die Frage nochmal an Klaus Lederer, wie wichtig ist für Sie jetzt als Politiker, dass sich Kirchen oder eben auch Humanisten immer wieder einbringen in den Diskurs in der Stadt und sagen, wir wollen mitgestalten?
Na, in dem weiten Sinne ist das für mich natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte, die wir da führen müssen. Also anknüpfend an jetzt tatsächlich, ich mache den Gegensatz da auch nicht auf, an das, was meine beiden Vorrednerinnen mit Sternchen gesagt haben. Das, was sich da abgespielt hat, war zunächst erstmal eine soziale Reform. Und zwar eine mit revolutionären Elementen. Also ich glaube, die frohe Botschaft des Mönchs aus Wittenberg wäre nicht so aufgenommen und verstanden worden, wenn sie sich nicht eingeordnet hätte in eine machtpolitische Auseinandersetzung der Zeit, die sich einerseits abspielte zwischen den deutschen Fürstentümern im Verhältnis zur katholischen Kirche und andererseits auch im Verhältnis der unten in der gesellschaftlichen Hierarchie gegenüber denen oben. So, und natürlich gab es die Hoffnung der aufständischen Bauern, dass der Reformator Martin Luther an ihrer Seite steht und nicht wieder die räuberischen Horden wettert. Und natürlich gab es andererseits das Interesse des einen oder anderen Landesherren, sich in größerer Distanz von Rom bewegend auf die Seite der Protestanten zu schlagen. Also das war eine sehr, sehr vielschichtige Auseinandersetzung. Alles eint aber eins. Wir lebten in einem gesellschaftlichen Zustand, der im Herzen Europas scharf krisenanfällig war. Und diese gesellschaftliche Krise drängte nach einer Auflösung. Und das war eine damals doch sehr, ich sag's mal, unter den dortigen, damaligen Bedingungen einer vergleichsweise homogenen gesellschaftlichen Struktur, was Werte, Denken, Hierarchien angeht, war es eine soziale Reformbewegung, mindestens auch das. Und da sind die spannenden Fragen von heute. Wie gehen wir heute mit dem Reformbedarf einer Gesellschaft um, in der Kriege und Ausbeutung nach wie vor zunehmen, in der wir mit den Konsequenzen unserer ausgelagerten Konflikte leben müssen, die jetzt brutal zurückkehren, sei es in Gestalt des Klimawandels oder größerer Flüchtlingsströme, als auch einer Finanz- und Wirtschaftskrise im globalen Maßstab. Und da habe ich ein ganz großes Interesse daran, die unterschiedlichen Herangehensweisen und Denkweisen, die ja auch Bestandteil der gesellschaftlichen Konfliktsituationen sind, die sich auch zuspitzen, in einem Diskurs miteinander auszutragen. Und da kann ich sogar an Herrn Flügge anschließen. Gerne in aller Härte, bei allem Respekt zueinander.
Sagt Klaus Lederer im Forum im Inforadio aus der französischen Friedrichstadtkirche in Berlin. Wir beschäftigen uns heute mit dem Reformationsjubiläum, was wir da eigentlich feiern und warum. Wir haben nach wie vor allem christliche Feiertage, dieses Jahr auch noch den 31.10., das Reformationsjubiläum, den Tag frei, und die Kirchen haben einige Privilegien. Diese engen Beziehungen zwischen Kirchen und Staat, sind die denn eigentlich noch zeitgemäß? Die Frage geht an Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa und zuständig für die Religion.
Na, sie sind Ausdruck herkömmlicher sozialer Verhältnisse. Also Kirche und Staat haben sich voneinander emanzipiert. Das war durchaus eine Auseinandersetzung. Das ist ja nicht freiwillig passiert. Und einige der Überreste, insbesondere der Kirchen und Religionsgemeinschaften, die im hiesigen Kreis immer sozusagen am ersten Drücker saßen, finden wir heute noch. Wir haben aber auf der anderen Seite mittlerweile eine multireligiöse Gesellschaft. Und wir merken andere Religionsgemeinschaften, ja, die melden vergleichbare Ansprüche an. Wir haben jetzt die Diskussion um die Frage Körperschaftsstatus für islamische Religionsgemeinschaften. Die jüdische hat sie schon, auch für beispielsweise den humanistischen Verband. Also die Herausforderungen stellen sich neu. Und da ist schon die Frage, sind manch überkommene, am Status der Religionsgemeinschaft anknüpfende Staatsleistungen noch zeitgemäß oder gehören die nicht abgelöst? Auf der anderen Seite bin ich schon durchaus der Ansicht, dass eine multireligiöse Gesellschaft auch ein multireligiöses oder auch ein nicht religiöses soziales Engagement jenseits des Staates verträgt und gut gebrauchen kann und dafür auch entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Das finde ich schon erstmal durchaus richtig. Also die Trennung von Staat und Kirche erfordert die Gleichbehandlung aller und sie erfordert zweitens natürlich dann auch gleiche Maßstäbe bei der Verteilung öffentlicher Mittel. Und anders als in den USA oder anders als in Frankreich sind wir eben kein streng laizistischer Staat. Es muss also justiert werden. Wie sollen diese Verhältnisse organisiert sein, damit da Gleichbehandlung herrscht? Letztlich ist mir wichtig, dass der Staat sich tatsächlich als neutrale Instanz zwischen all dem bewegt. Er hat sich nicht zugunsten des einen oder gegen das andere Bekenntnis zu verhalten, sondern er muss diese Distanz wahren. Und darin sehe ich auch meine Aufgabe.
Nun ist es natürlich so, dass die Kirchen sehr gut organisiert sind und sehr viele Mitglieder haben. Der Humanistische Verband dagegen hat nicht so viele Mitglieder. Ich glaube, hier in Berlin sind es etwa 10.000. Die Muslime sind traditionell auch eher nicht in einer Form organisiert wie Kirchen, sondern sie gehen halt in ihre Moschee. Wie können Sie da dann genau diese Justierung hinbekommen?
Das ist mit mannigfaltigen Problemen verknüpft. Wir haben beim Islam auch noch völlig unterschiedliche Ansprechpartner. Die jüdischen Gemeinden haben es geschafft, über eine Einheitsgemeinde sehr, sehr viele unterschiedliche Traditionen unter einem Dach zu vereinen. Beim freiwilligen Religionsunterricht sind es einfach die Anmeldezahlen. Da haben wir es recht leicht. Beim sozialen Engagement, wo es dann in der Tat ein Gleichgewicht der verschiedenen Beteiligten braucht, da sind es dann andere Anknüpfungspunkte für die Zahlung bestimmter Unterstützungsleistungen, Fallpauschalen, was weiß ich. Ja? Also schwierig ist es schon jetzt zu sagen, die Mitgliedszahlen, die ja bei den Kirchen, also bei zwei Kirchen auch noch erhoben werden, in gewisser Weise erhoben werden durch die Finanzämter, sollen jetzt der allgemeine Maßstab werden. Da braucht die multireligiöse Gesellschaft auch neue Ideen, neue Formen, je nachdem, um welche Leistung es geht. Und das ist eine Geschichte, die diskutieren wir dann am besten mal mit allen.
Frieda Otto Wolf, wenn Sie genauso viele Privilegien und Zahlungen bekommen wie die Kirchen, dürfen die Kirchen dann ihre Privilegien behalten aus Ihrer Sicht?
Nein, wir sind dafür, dass die Privilegien abgeschafft werden. Wir sind aber nicht dafür, das US-amerikanische oder französische Modell des Laizismus einzuführen. Es gibt auch andere Formen des Laizismus, die sind ja nicht so bekannt, den belgischen und den niederländischen. Und in Deutschland gibt es die Chance, etwas zu entwickeln, was wir kooperativen Laizismus nennen. Das heißt Gleichbehandlung von Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften und tatsächlich eine geförderte Präsenz dieser in staatlichen Institutionen, in öffentlichen Bereichen und so weiter und so fort. Weil das hat sich in Deutschland als wesentlicher Faktor der Zivilisierung der Religionsgemeinschaften erwiesen. Sowohl die katholische Kirche als auch die protestantische, wenn man die mit ihren US-amerikanischen Varianten vergleicht, sind in vielen aufgeklärter, menschenrechtsorientierter und kompatibler mit einer demokratischen Öffentlichkeit als die Kirchen in Strukturen, die außerhalb staatlicher Regelungen existieren. Und das gilt auch für Frankreich. Also wenn sich die katholische Kirche in Frankreich genauer angucken, Freunde von mir nennen das in Frankreich Katholizität, dann sind da Strukturen möglich am Rande der katholischen Kirche, die die deutsche katholische Kirche nicht tolerieren könnte.
Margot Kissmann, nun hat Luther und auch haben sich die anderen Reformatoren wahrscheinlich nicht träumen lassen, mal eine so gut organisierte evangelische Kirche in Deutschland vorzufinden, 500 Jahre später. Wenn Sie jetzt Frieda Otto Wolf zuhören, würden Sie sagen, das könnte ein Modell sein oder würden Sie eher sagen, nein, es sollte doch weitestgehend so Bestand haben, wie bisher die Kirchen in Deutschland mit dem Staat verkoppelt sind?
Zum einen will ich zunächst Ihnen auch zustimmen, dass ich auch sehr froh bin über das Verhältnis von Kirche und Staat in Deutschland, weil ich denke, in einer Zeit, in der Religion doch ein relevanter Faktor wieder ist und wir uns fragen müssen, wie kann Öffentlichkeit mit Religion umgehen, wenn Religion auch nicht demokratische Züge in Gespräche und Beziehungen bringt, dann ist es in Deutschland wesentlich leichter, darüber zu reden, als in Frankreich, wo die Politik ja gar nicht ins Gespräch kommen könnte mit Religion, weil die Laïcité das verbietet. Und ich finde auch die US-amerikanische Situation zum Teil bedrückend. Ich war gerade da und dann sagen Gemeinden, sie haben jetzt Angst, dass sie sich zu stark gegen Trumps Migrationspolitik engagieren, weil ihnen dann die Körperschaft des öffentlichen Rechts entzogen werden könnte, wenn sie sich politisch äußern. Das dürfen sie nämlich nicht. In dem Moment, in dem sie es tun, können sie auch ihre Steuerfreiheit dann als Kirche verlieren. Also insofern gefällt mir das System ganz gut. Ich weiß, dass wir Privilegien haben. Ich weiß aber auch, dass über die Staatsleistungen ja Gespräche stattfinden. Bei mir ist einzig unverständlich die Frage, wenn das Kirchensteuersystem in Frage gestellt wird, weil ich sagen muss, das ist für mich ein Konsens zwischen unseren Mitgliedern und unseren Kirchen und wir zahlen dem Staat ja auch Geld dafür, dass er das tut in diesem System. Insofern denke ich, dass das, weil ich unser Steuersystem für relativ gerecht halte, im Verhältnis, dass die Starken mehr zahlen als die Schwachen, finde ich, dieses System wird von der kirchlichen Seite sicher nicht in Frage gestellt werden.
Erik Flügge, Sie sind ja Politikberater. Was raten Sie denn Politikern? Soll es so weitergehen mit diesem Staat-Kirche-Verhältnis, Staat-Religionsverhältnis, wie wir es in Deutschland haben?
Ich glaube, man muss das sehr, sehr gut angucken, weil es eine Grundaufgabe in unserer Gesellschaft immer gibt, das ist, Rollen zu erhalten. Ich mache das mal am Beispiel einer Hebamme. Es gab, glaube ich, durch alle Zeiten hindurch immer Menschen, die geholfen haben dabei, dass ein Kind geboren wird. Und irgendwann wurde daraus die Profession der Hebamme und später wurde daraus die Geburtsstation im Krankenhaus. Also die Institution, die eine Rolle erbracht hat, hat sich geändert und wird sich mit Sicherheit auch in Zukunft wieder ändern. Wenn wir weniger Geburten haben, dann gibt es vielleicht keine Geburtsstationen mehr und mehr Hausgeburten, aber es wird immer jemand da sein, der hilft, dass jemand geboren wird. Und dann muss ich mir halt die Frage stellen, wenn die Institution Kirche staatlich gefördert werden soll oder wenn wir solche Gesellschaftsverträge mit Kirche haben, welche Rolle führt sie denn aus, die wir nicht durch eine andere Institution füllen könnten? Und ich habe eine ganz konkrete Rolle vor Augen. Wer macht denn eigentlich die ganze Sterbebegleitung und Trauerarbeit in unserer Gesellschaft, wenn die beiden großen Kirchen dafür ausfallen, die auch vielfacher Anlaufpunkt für Menschen sind, die gar nicht aktiv in diesen Kirchen waren, vielleicht nicht mal Mitglied waren in diesen Kirchen und die in Momenten der Trauer und der Notlage dort Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner suchen und tatsächlich finden. Und ich sehe aktuell nicht im Ansatz irgendeine staatliche Struktur oder irgendeine andere gesellschaftliche Komponente, die auch nur im Ansatz das, was Kirchen hier leisten, weil sie eben pastorales Personal in der Fläche haben, einspringen könnten, um eine solche Rolle dann zu erfüllen. Und solange Rollen ausschließlich von Kirche gefüllt werden kann, muss auch die Institution weiter unterstützt werden. Falls das anders geht und anders aufgebaut ist, dann muss sich Kirche wieder neu die Frage stellen, welche Rolle füllen wir aus, in der wir unersetzbar sind.
Sagt Erik Flügge. Professor Frieda Otto Wolf hat dazu schon mal gerade den Finger gehoben.
Das ist eine ganz einfache Ergänzung. Ich glaube, das gilt auch für Weltanschauungsgemeinschaften, weil es einfach darum geht, mit den Menschen authentisch auf der Ebene sozusagen ihrer Orientierung ins Gespräch zu kommen. Das ist was anderes als eine staatliche neutrale Beratung. Und die Sterbebegleitung, in der Tat, machen wir auch, ist eine wesentliche Aufgabe, die nicht von einem neutralen Fachmann oder Fachfrau übernommen werden kann, sondern wo man sich in spezifischer Weise engagieren muss. Und ich denke, das ist die Chance, die das deutsche Modell bietet, dass tatsächlich öffentliche Aufgaben in weltanschaulicher und religiöser Pluralität wahrgenommen werden können. Und dann können sie in diesen Bereichen besser wahrgenommen werden. Und ich denke auch, weltanschauliche sozusagen Grundinformation und Einweisung in der Schule ist auch so etwas, was in dieser Weise wahrgenommen werden kann.
Erik Flügge?
Ich sehe da nur ein kleines Risiko bei dem, was Sie gerade sagen. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass es unterschiedliche weltanschauliche Gruppen genau diese Rolle wahrnehmen, dann bestimmte Dinge zu füllen. Aber Margot Käßmann hat gerade den Punkt der Kirchensteuern stark gemacht. Und die Kirchensteuern sind ja nichts anderes als ein Mitgliedsbeitrag, ein freiwilliger Mitgliedsbeitrag von Kirchenmitgliedern, für dessen Erhebung der Staat bezahlt wird. Und sie haben überhaupt gar keine andere Institution in unserer Gesellschaft, die im Bereich der Sterbebegleitung so einen unfassbar riesigen Personalbestand innerhalb von auch nur 20, 30 Jahren aufbauen könnte, wie der Stand heute in der gesamten Fläche der Bundesrepublik von den beiden großen Kirchen mittels dieses Mitgliedsbeitrags in Form von Kirchensteuern bereitgestellt wird. Und ich sehe einfach das Risiko, wenn wir an solche Punkte mit Polemik rangehen und sagen, naja, die Kirchensteuer gehört halt weg, dass uns ein System zusammenbricht, für das wir keine Ahnung haben, wie wir es ersetzen wollen.
Klaus Ledere?
Also ich würde es nicht als Polemik bezeichnen und ich würde ja durchaus einräumen, dass die Frage, wie bestimmte gesellschaftlich nützliche und notwendige Leistungen anderweitig finanziert werden, wie das geschehen soll. Also diese Debatte lässt sich führen, die kann man führen, die muss man auch führen. Nur glaube ich, Multireligiosität einerseits oder Vielfalt im Glauben und Nichtglauben einerseits und staatliche Neutralität andererseits funktionieren nur dann, wenn wir als beendet ansehen, was lange Zeit nicht beendet war, nämlich ein Monopol der Kirche, zwar dann auch im Widerstreit zueinander, auf ethische Deutungen, auf Sinnsuche und auf letzte Wahrheiten. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen sage ich, es ist natürlich eine säkulare Sterbebegleitung. Ein Freund von mir ist am Hirntumor gestorben. Der ist in einem Hospiz begleitet worden, nicht von christlichen Menschen. So, jemand anders wird in einem Hospiz begleitet, auch als Atheistin oder Atheist oder als Agnostikerin oder Agnostiker in einem Hospiz der katholischen Kirche, wie es in Pankow gibt. Wieder ein anderer Mensch wird in einer Einrichtung der evangelischen Kirche begleitet. Ich finde, die Leistungen, die der Staat ausgibt, müssen genau dort anknüpfen, was im Übrigen ein darüber hinausgehendes Engagement, ein ehrenamtliches, ein freiwilliges, ein zutiefst von humanistischen und jetzt wirklich auch im übergreifenden Sinne humanistischen Impetus getriebenes Handeln nicht ausschließt.
Dann müssen wir jetzt aber auf das große Thema Geld auch nochmal eingehen. Wir haben jetzt ein Beispiel in der Stadt, den Kirchentag Ende Mai. Da sagen Humanisten, du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen. Und es gibt einen Kollegen von Ihnen, Frieder Wolf, Carsten Freck, der hat gesagt, es sind 250 Millionen Euro, die insgesamt in das Lutherjubiläum und den Kirchentag fließen. Ich kann es nicht genau nachrechnen, ob das so stimmt. Margot Kissmann schüttelt etwas den Kopf, weiß es vielleicht auch nicht.
Die Zahl könnte ich jetzt auch nicht verifizieren oder überprüfen. Ich sage nur generell, da für mich die Vielfalt von Glauben und Nichtglauben ein Stück weit auch zur Kulturgeschichte gehört, finde ich, gibt es eine staatliche Verantwortung, auch Orte, auch die Erhaltung von Orten zu unterstützen, ob das jüdische Synagogen sind, ob das Kirchengebäude sind, ob das eine Infrastruktur ist, die sozusagen auch zu unserer Gesellschaft gehört, in einer gewissermaßen ja auch säkularisierten Welt. Also Glaube ist jedenfalls keine öffentliche Angelegenheit in dem Sinne mehr, sondern eine persönliche, ja, die man miteinander lebt. Und wenn Gläubige und Nichtgläubige Beiträge einbringen wollen zu den wichtigen Diskursen dieser Gesellschaft, dann hat das etwas, was auch staatliche Institutionen unterstützen können. Es muss fair, gleichbehandelnd und in der Tat auch mit dem Impetus tun, einen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen. Es ist nicht die reine Selbstbefassung der Religionsgemeinschaft mit ihren eigenen Angelegenheiten. Und da kann ich jetzt bei Frieder Otto Wolf anschließen und kann sagen, ich glaube, dass dieser Kirchentag von seiner Grundanlage her viele Fragen der Zeit auch über die Konfessionen und humanistische und Weltanschauungsgemeinschaften hinweg aufruft, dass eine öffentliche Unterstützung das allemal rechtfertigt. Über Summen, Fairness und Gleichbehandlung würde ich an dieser Stelle gar nicht diskutieren wollen.
Margot Kissmann. Ja, ich möchte nur gerne zwei Beispiele nennen. Also ich war ja vor vielen, vielen Jahren mal Generalsekretärin des Kirchentages und es gibt immer eine Rechnung, auch wie viel eine Stadt von einem Kirchentag profitiert. Da kommen 120.000 vornehmlich junge Leute in eine Stadt und bleiben da und übernachten da und essen da und trinken da und nehmen auch Souvenirs mit. Also es ist nicht so, dass eine Stadt nicht auch als Stadt, jetzt ganz unabhängig von der Religion, nicht davon profitiert, dass Menschen in die Stadt kommen zu einem Kirchentag. Ich war gastgebende Bischöfin 2005 beim Kirchentag und weiß noch, wie das am Anfang so auch eine gewisse Skepsis gab, aber hinterher alle sagten, das war ein Fest auch für diese ganze Stadt, das uns auch belebt und mitgenommen hat mit allem. Also es ist sicher was Kirchliches, aber es ist immer was, was auch ein guter Punkt ist. Deshalb kommen auch viele Politikerinnen und Politiker und Künstlerinnen und Künstler und Wissenschaftler gerne zu Kirchentagen. Es ist ein Ort der öffentlichen Diskussion, der für die Kirche wichtig ist, aber auch allen nützt. Und ich will ein Beispiel noch nennen, was Sie Kirchengebäude nannten. Wir sind natürlich dem Staat dankbar für die Hilfsleistung bei vielen Renovierungen, gerade in Ostdeutschland, wo es viele Kirchen gibt, die wir überhaupt nicht erhalten könnten ohne staatliche und auch andere Unterstützung. Ich nehme jetzt mal nochmal Luthers Taufkirche in Eisleben. Die konnte ich wieder die Wiedereinweihung feiern, den Gottesdienst. Und damals hat der damalige Finanzminister des Landes Bulajan gesagt, er selbst sei nicht in der Kirche, aber er habe das sehr unterstützt, weil er auch den Eindruck habe, der Staat gebe der Kirche mit der Unterstützung der Renovierung etwas zurück, was die Kirche 1989 dem Staat gegeben habe. Es hat mich damals sehr berührt, dass das jemand sagt, der selbst gar nicht Kirchenmitglied ist. Und es ist natürlich für diese Stadt Eisleben auch ein wichtiges Signal, dass diese zentrale Kirche renoviert in dieser Stadt steht, auch für das Selbstbewusstsein so einer Stadt.
Ihr Sitznachbar Klaus Lederer ist übrigens auch für den Kirchentag angemeldet für eine Bibelarbeit, wenn ich es richtig gesehen habe, ne?
Stimmt, ist so.
Otto Frieder Wolf, warum sagen Sie, der Kirchentag soll seinen Kirchentag selber bezahlen?
Wir sagen das deswegen, weil wir die Gleichbehandlung bisher nicht erfahren haben.
Aber Sie machen keinen
unter der Voraussetzung von Gleichbehandlung wäre das natürlich eine Möglichkeit, weil in der Tat, das ist ja nicht bestreitbar, dass der Kirchentag über die Kirchen hinaus eine Wirkung entfaltet. Und was ich eingangs sagte, die gnädige Situation ist ja die, dass nicht zu befürchten steht, dass hier eine protestantische Separatveranstaltung stattfindet, sondern es wird in der Tat der gesellschaftliche Diskurs auch im Vordergrund des Kirchentags stehen. Das begrüße ich. Aber es ist etwas anderes, über 10 Jahre, deswegen die große Summe, sind da öffentliche Gelder der protestantischen Kirche gegeben worden, um sozusagen ihre Version des Reformationsjubiläums zu veranstalten. Das hätte man auch anders machen können und hätte da von vornherein den Gesichtspunkt der Gleichbehandlung einbauen können. Und das ist nicht geschehen. Also da denke ich, aus den Zeiten, wo auch hier in Berlin versucht wurde, wieder einen konfessionellen Religionsunterricht einzuführen, aus diesen Zeiten stammen ja diese Pläne und diese Beschlüsse. Und da war das noch im Kontext der Chimäre, der Imagination einer Rechristianisierung Ostdeutschlands. Diese Chimäre hat sich inzwischen aufgelöst. Das ist gut so, das ist gnadenvoll. Aber jetzt haben wir die Situation, dass das Geld ausgegeben worden ist und es wird zu guten Effekten führen. Also ich habe nicht die Befürchtung, dass da was Böses bei rauskommt.
Das ist ja schon mal gut, aber ich glaube, dass Margot Käßmann nicht von Gnade spricht im Zusammenhang von nicht so richtiger Christianisierung des Ostens.
Nein, ich sehe das natürlich auch mit einer gewissen Trauer, weil ich auch an die Kolleginnen und Kollegen denke. Also gerade mit Christian Führer war ich eng verbunden, der seine Kirche geöffnet hat für Menschen, die ihren Protest gegen den Staat aussprechen wollten, in einem Land, in dem sie das öffentlich nicht durften, aber die Kirche dann der Ort war, in dem sie das durften. Der in der Tat manchmal sagte, dass ihm das auch wehtut, dass Menschen nicht dadurch den Weg zur Kirche gefunden haben. Also insofern sehe ich das nicht als Gnade. Ich kann, wie gesagt, jetzt hier keine Zahlen auf den Tisch legen, aber natürlich hat der Staat auch völlig unabhängig von der Kirche Ausstellungen. Die drei großen Reformationsausstellungen, die es dieses Jahr gibt, sind staatliche Ausstellungen, wohlgemerkt, in die wir als Kirche überhaupt keinen Einfluss inhaltlich hinein hatten, weil der Staat gesagt hat, der Bundestag 2011, es handelt sich um ein Ereignis von kulturhistorischer Bedeutung für die Bundesrepublik Europa, ja die Welt. Das heißt, es gibt auch ein staatliches Interesse an diesem Jubiläum und das, was die staatlichen Institutionen beispielsweise, nehme ich jetzt mal an Ausstellungen gemacht haben, ist ja völlig unabhängig von der Kirche entstanden.
Damit haben wir jetzt schon mal eine Antwort des Staates darauf, auf die Frage Reformation feiern, wieso? Interessant ist ja zu beobachten, die Kanzlerin ist aus dem Osten evangelisch. Der Bundespräsident A.D. Gauck ist aus dem Osten evangelisch. Bundespräsident Steinmeier aus dem Westen evangelisch. Und Frau Käßmann wurde auch mal als Präsidiabel gehandelt. Manchmal frage ich mich ja, ist das irgendwie 500 Jahre nach Luther so ein bestimmtes Gen, dass Politiker in Spitzenpositionen und die da hineingehen und auch reden können, zu den Menschen offensichtlich sich auch einfühlen können, irgendwie dann doch immer noch so einen christlichen Background haben?
Ja, jetzt hatten wir ja nun auch schon mal katholische Bundeskanzler und Bundespräsidenten, so ist es nicht, aber ich denke gerade in Ostdeutschland, das sage ich jetzt mal als Westdeutsche, waren eben doch viele Pfarrhäuser auch der Ort der offenen und freien Rede. Und deshalb fand ich es nicht so verwunderlich, dass auch viele Pfarrkollegen, Kolleginnen in öffentliche Ämter gekommen sind nach der friedlichen Revolution. Ich denke, dass sich diese Generation im Moment ein bisschen ausläuft. Aber das waren natürlich Leute, die in der DDR auch wacker ihren Mann, ihre Frau gestanden hatten und das auch hinterher gekommen haben. Außerdem natürlich Protestanten streiten auch gerne und haben auch keine Angst vor einem öffentlichen Streit, einer öffentlichen Auseinandersetzung. Ich finde das auch gut so, aber ich erlebe oft, dass es in bestimmten Milieus auch eine ganz große Angst vor Differenz gibt. Das ist vielleicht was für die Protestanten eher so gewohnt ist, dass man sich auch mal auseinandersetzt um Fragen. Und deshalb finde ich auch gut, wenn es strittig ist. Es ist nichts langweiliger, als wenn alle einer Meinung sind.
Wobei der große Theologe Jürgen Moltmann, jetzt auch schon 90, der hat gesagt, oh, diese Harmlosigkeit der evangelischen Kirche, die bringt ihn noch richtig in Wallung, weil er genau dieses Streitbare eigentlich vermisst. Das ist alles so schön gepflegt. Selbst die Ökumene.
Also für mich könnte es auch ein bisschen streitbarer sein, sagen wir mal. Aber das ist ja noch nicht das vorbei, das Reformationsjubiläumsjahr. Also es gibt auch einen schönen Streit beispielsweise zwischen wissenschaftlicher Theologie und der Kirche im Moment. Welche Rolle hat die wissenschaftliche Theologie, welche die Kirche? Da geht es schon relativ heftig zu, auch im Wortlaut. Und ich finde, sowas kann immer nur weiterhelfen, weil wenn wir uns alle ständig bestätigen in dem, was wir sowieso schon immer gedacht haben, das ist nicht reformatorisch. Und Luther, ich meine, man kann über ihn vieles sagen. Ich weiß auch, dass er ein Judenfeind war und anderes mehr. Aber Angst um einen Streit, vor einem Streit um die Wahrheit hatte er nicht. Und diese Streitbarkeit gefällt mir auch.
Ich nehme mal an, Erik Flügge, genau diese Streitbarkeit, da hatten wir es vorhin von, die würden Sie sich jetzt auch wieder wünschen, weil Sie ja genau diesen kirchlichen Jargon und dieses freundliche Miteinander so aufs Korn genommen haben.
Ja, ich muss gerade lachen, weil als Frau Käßmann in der Debatte war, als Bundespräsidentin, musste ich für den Deutschlandfunk kommentieren, warum denn jetzt gerade lauter Pfarrerinnen und Pfarrer und Theologinnen und Theologen im Rennen ums Bundespräsidentenamt sind. Und meine These war damals, die Frau Käßmann wird's nicht, weil die zu klare Positionen bezieht. Aber grundsätzlich ist die Suche nach Pfarrern eben schon ganz dankbar, weil das sind Leute, die reden können, ohne dass sie irgendjemandem wehtun. Und das ist das, was wir uns für das Amt des Bundespräsidenten wünschen. Und dann, da bin ich jetzt ganz bei Ihnen, dass Sie gerade gesagt haben, es könnte auch etwas streitbarer sein. Ich glaube, es ist kein Zeichen der Stärke, dass so viele Pfarrerinnen und Pfarrer und pastoral wirkende Menschen uns einfallen, wenn es um das Amt des Bundespräsidenten geht, der ja möglichst, naja, unkonfrontativ die Linien innerhalb der Bevölkerung oder innerhalb der Gesellschaft zeichnen soll. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass unsere Kirchen lauter, pointierter und radikaler sind. Und da finde ich, sind sie eine dankbare Ausnahme. Also eine klare Antikriegsposition und ein radikaler Pazifismus. Vielen Dank, dass es jemanden mit Ihnen in unserer Gesellschaft gibt, die das laut nach außen trägt. Ja? Aber das ist ja nicht der kirchliche Mainstream. Der kirchliche Mainstream sagt, naja, dann machen wir mal ein Friedensgebet, aber wo wir stehen, sagen wir besser nicht.
Klaus Lederer?
Also ich glaube, wir brauchen uns auch nichts vormachen. Diese Besetzung von Spitzenämtern mit ja auch nach wie vor immer noch vornehmlich weißen Männern, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, hat natürlich auch was mit gesellschaftlichen Hierarchien und Privilegien zu tun. Es ist noch keine 10 Jahre her, dass über Einwanderungsgesellschaft hier offen geredet wird. Es ist, oder ne, 15 Jahre, so vorher ging man davon aus, alle, die hierher gekommen sind, gehen auch irgendwann mal wieder. Also da wurde von christlich-jüdisch-abendländischer Kultur gesprochen, was natürlich auch eine Quatsch ist, historischer Unsinn. So. Und wird gar nicht zur Kenntnis genommen, dass es natürlich ein viel, viel breiteres Erbe gibt und dass wir natürlich mittlerweile in einer Gesellschaft leben, in einer Stadt wie Berlin. Wie viele Leute haben hier kein Wahlrecht? Die finden sich natürlich in der Repräsentation auch nicht wirklich wieder. Auf die muss man, wenn es um Wahlentscheidungen geht, wenn es um Ansprache geht, auch nur begrenzt Rücksicht nehmen. Natürlich wünschte ich mir eine größere Repräsentanz auch von Menschen, die ganz offensiv einer Religion angehören, die nicht unbedingt hier jetzt schon so Fuß gefasst hat, so verbreitet ist und vergleichsweise privilegiert dasteht gegenüber anderen. Und natürlich wünschte ich mir auch hier und da knallharte Atheisten in solchen Funktionen und Ämtern. Im Übrigen würde das diesen Streit, wenn er denn kulturvoll ist auch so ein Unwort, aber wenn er denn sozusagen unter Anerkennung bestimmter Regeln stattfindet, würde unsere Gesellschaft voranbringen. Davon bin ich fest überzeugt. Insofern, für mich ist Ausdruck dieser Besetzung von Spitzenfunktionen vornehmlich mit Menschen, die eine ja in unserer Gesellschaft auch trotz alledem unterrepräsentierte Religionsgemeinschaft vertreten, eher auch ein bisschen ein Ausdruck gesellschaftlicher Hierarchien zumindest. Das muss man mit im Hinterkopf haben und das ist auch eine Herausforderung für unsere Gesellschaft.
Aber es könnte ja eben auch sein, dass genau die Menschen, die aus dem kirchlichen Kontext kommen oder überhaupt aus einem religiösen Kontext, auch mehr gelernt haben, darüber zu reflektieren, was ihre Wertehaltung ist, wie sie ethisch, religiös begründet entscheiden.
Also das bestreite ich. Das ist das, was ich vorhin meinte mit einem Monopol auf Sinnsuche, einem Monopol auf letzte Wahrheiten und Erkenntnisse hat die Kirche nicht. Und das ist übrigens eine Voraussetzung, dass wir in einer multireligiösen Gesellschaft ohne Religionskriege zusammenleben können.
Ich denke, dass wir da vielleicht den Bildungsgedanken der Reformation noch mal reinbringen könnten, weil ich finde, dass der eigentlich einem elitären Zugang widerspricht, wenn er ernst genommen wird. Weil alle Reformatoren haben die Fürsten ja aufgefordert, Schulen für jeden Jungen, jedes Mädchen, was damals schon revolutionär war, zu gründen, gleich welcher sozialen Herkunft. Es hat ewig gedauert, bis das umgesetzt wurde, also Jahrhunderte im Grunde genommen. Aber ich finde, dass wir da heute wieder an so einem Punkt sind, wo wir sagen können, Bildung muss für alle zugänglich sein. Als ich jung war, damals im letzten Jahrhundert, da gab es eine Phase, 70er, 80er Jahre, wo es relativ leicht war, in Westdeutschland Abitur zu machen, zu studieren, auch wenn du nicht aus einem bildungsbürgerlichen Haus kamst. Aber der Eindruck ist doch jetzt wieder da, dass gerade soziale Herkunft und oft auch Migrationshintergrund und Bildungsabschluss ganz stark zusammenhängen. Insofern hätten wir da ein gut reformatorisches Thema, wo wir einiges vorantreiben könnten, damit dieser Zugang nicht elitär nur einer bestimmten sozialen Schicht vorbehalten bleibt.
Frieder Otto Wolf, Präsident des Humanistischen Verbandes, sind Sie dabei?
Da bin ich in der Tat dabei. Ich denke, das ist einer der Skandale unserer Gesellschaft, dass wir zwischen StaatsbürgerInnen und bloßen Bewohnerinnen unterscheiden. Und wir müssen uns darum kümmern, diejenigen, die kein Wahlrecht haben, denen die eine Stimme zu geben, denen überhaupt erst die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. Und wir müssen uns darum kümmern, dass diese Stimmen auch gehört werden. Denn, und damit bin ich bei einem noch etwas allgemeineren Thema, die Ungleichheit in unserer Gesellschaft und die Zerklüftung hat ja enorm zugenommen. Also hier haben wir eine große Herausforderung, tatsächlich die Frage der Verständigung und Integration und der Gleichheit als solche wiederzustellen. Und ich denke, da sollte es keinen Unterschied machen, ob man an der Weltanschauung anhängt, ob man an der Religion anhängt oder vielleicht sogar in weltanschaulichen Fragen eher desorientiert ist, was es auch gibt. was aber keineswegs so verbreitet ist, wie, sagen wir mal, wenn man die Statistiken darüber anguckt, was Christen, also Kirchenmitglieder, so glauben. Das zieht einem die Schuhe aus. Ne? Also, ja, ich will das jetzt nicht.
Nicht nur bei Christen zieht einem das die Schuhe aus.
Nein, auch bei anderen. Ne?
Was Menschen so denken, dass, da kann da manches die Schuhe ausziehen, aber die Frage wäre ja, wie wir eine Koalition derer zustande bekommen bei bestimmten Fragen wie Krieg und Frieden, die mich sehr interessieren, von Menschen unterschiedlicher Motivation, die aber die gleichen Ziele haben. Und ich muss sagen, ich erinnere mich noch gut an die Anti-Irak-Kriegs-Demonstration hier in Berlin. Das war eine 500.000 Menschen, weil immer gesagt wird, die Friedensbewegung wäre schon so ewig her, so lange ist das auch nicht her. 2003, 15. Februar, meine ich, war das. Da haben Wolfgang Huber und ich im Dom eine Andacht, eine Friedensandacht gehalten. Und dann sind die Menschen, da waren sehr, sehr tausend Menschen, ich weiß nicht mehr wie viele, die gingen jedenfalls raus aus dem Dom und haben sich dann aufgelöst, mehr oder weniger in den großen Demonstrationszug. Und das war für mich ein schönes Sinnbild, weil das Ziel und die Idee dieser Demonstration war die gleiche, auch wenn die Motive humanistisch, politisch, religiös gewesen sein mögen. Und ich denke, das ist in der Gesellschaft wichtig, dass wir solche Koalitionen bilden in bestimmten Fragen, in Fragen von Rassismus zum Beispiel zurzeit oder in der Sprache der, in der Frage der Verrohung der Sprache, in der Kommunikation der Menschen untereinander. Und da wünsche ich mir auch stärkere Bündnisse. Da könnten die Kirchen, ich gebe Ihnen völlig recht, noch viel klarer sein. Aber ich hatte den Eindruck, in der Frage der Flüchtlinge gibt es solche Koalitionen wieder, die sagen, hier muss jetzt auch klar Kante gezeigt werden.
Damit hätten wir jetzt mal eine Antwort auf unsere Frage, Reformation feiern, wieso? Es ist Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und eine solche Koalition möglicherweise zu bilden. Klaus Lederer, Sie?
Na, zumindest würde ich immer einräumen, dass jetzt völlig unabhängig von Glauben und Bekenntnis in den vergangenen 500 Jahren wohl alle Sozialrevolutionäre oder Sozialreformer innen einen gemeinsamen Grundbestand hatten, also eine gemeinsame Agenda hatten, zumindest so einen Kernbestand von Dingen. Also eins ist genannt worden, Bildung für alle, unabhängig von. So, die Frage, das ist natürlich nicht nur, das ist nicht nur die Botschaft der Bergpredigt oder auf der anderen Seite des Kommunistischen Manifests. Niemand soll ohne ein Dach über den Kopf und ohne was zu essen, ohne Kleidung am Leibe leben. Alle sollen die Möglichkeit haben, sich frei zu verwirklichen und einzubringen. Und das finde ich das eigentlich Interessante. Woher Menschen im Konkreten die Motivation ziehen zu ihrem Handeln, ist mir an der Stelle im Grunde zweitrangig. Ich habe schon erlebt im vergangenen Jahr, dass wenn wir nachts Betten in den Turnhallen aufgebaut haben, Christen, konfessionslose jüdische Berlinerinnen und Berliner, ja sogar muslimische, die Sachen gemeinsam angepackt haben. Und das finde ich doch durchaus eine spannende Debatte. Was ist da das Verbindende? Was ist das Gemeinsame, auch im interreligiösen, im intergesellschaftlichen Dialog? Welche Agenda haben wir und wie packen wir sie gemeinsam an?
Das wäre ja dann vielleicht auch die Frage, was bleibt eigentlich von diesem Reformationsjubiläum? Jetzt haben wir jahrelang auf dieses Reformationsjubiläum, also wir uns zumindest als Beobachter, die wir uns mit diesen Fachthemen beschäftigen, vorbereitet. Frau Käßmann ist als Reformationsbotschafterin unterwegs und dann 2018, der EKD-Ratsvorsitzende hat gesagt, die evangelische Kirche wird dann eine andere sein. Ich weiß aber nicht, was für eine. 2018, was bleibt von der Reformation?
Also ich setze, das sage ich jetzt nochmal, auf diese Weltausstellung, dass wir 16 Wochen wirklich diskutieren und hoffe, dass wir am Ende ein paar entscheidende Impulse festhalten können und sagen, so wollen wir jetzt im 21. Jahrhundert unsere reformatorische Haltung zeigen. Und da wünsche ich mir auch ein paar klare Thesen, beispielsweise zu Europa, zur Frage des Rassismus, aber auch zur Frage der Spiritualität, die sich sicher verändern muss, dringend in unseren Kirchen, aber auch zum Dialog der Religionen. Ich halte das für die reformatorischen Grundanliegen unserer Zeit, diese Dialogkompetenz in einer Zeit, in der Abgrenzung, Nationalismen, religiöse Abgrenzung, Fundamentalismen um sich greifen. Und wenn wir da den Mut hätten, Grenzen zu überschreiten, das wäre mir wichtig.
Da würde ich nochmal an meine Kollegen und Freunde erinnern, die protestantische Befreiungstheologen sind und sich aus Anlass des Reformationsjubiläums tatsächlich auch zusammengefunden haben. Also dass es so etwas gibt wie protestantische Befreiungstheologen, finde ich ein Ereignis, das zu begrüßen ist und das dazu führen kann, dass es tatsächlich Koalitionen gibt, die sich darauf verständigen, jetzt ein Zitat, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein beleidigtes, erniedrigtes und, habe ich ein Wort nicht, Wesen ist. Vielleicht weiß einer, wer das gesagt hat.
Die Knechtete war es.
Was machen wir eigentlich, wenn die Geschichte andersrum ausgeht im großen Diskurs rund um die Reformation? Also jetzt sind wir ja offensichtlich vier eher linke Menschen hier auf diesem Podium. Was machen wir, wenn bei Ihrer Weltausstellung in Wittenberg am Ende rauskommt, Homophobie, Abschottung, Nationalismus, was es alles im Protestantismus mal gab und gibt zum Teil?
Wenn wir eine neue Reformation anfangen, würde ich ganz klar sagen.
Dann tun sich Margot Käßmann und Erik Flügge zusammen und machen die neue Reformation. Ja.
Aber das ist dann schon Ökumene, sind Sie?
Sind wir schon zwei.
Aber ich mache auch noch mit.
Drei.
Gute Koalition, jetzt schauen wir mal. Klaus Lederer, Sie sind ja nun Bürgermeister von Berlin. Wenn Sie sich jetzt mal in die Rolle Ihres Amtskollegen in Wittenberg versetzen, der hat eine kleine Stadt als Politiker zu leiten, die wird jetzt überrollt von diesem Reformationsjubiläum. Beim Kirchentag ist der Abschlussgottesdienst da auf der Festwiese, eine wahnsinnige logistische Herausforderung. Und 2018, ich stelle mir das grauenhaft vor, Wittenberg versinkt dann wieder im Schlaf. Ist das die Perspektive?
Also, das ist jetzt so ein Perspektivenwechsel, der fällt mir schwer zu vollziehen, weil es gibt ja Gründe, warum ich nicht in Wittenberg lebe, sondern in Berlin. Aber ich denke mal, Wittenberg ist ja jetzt durchaus eine Stadt, die auch nicht in den völligen Dornröschenschlaf zurückfallen wird. Ich bin hin und wieder da gewesen. Ist im Übrigen auch eine Stadt, in der sich nicht nur ein Moment deutscher Geschichte spiegelt. Und insofern glaube ich, ich mache mir keine so großen Sorgen. Möglicherweise wird er froh sein, dass er manchen organisatorischen Aufwand im Jahr drauf nicht wieder hat. Und die Hotels sind trotzdem halbwegs voll. Also davon gehe ich schon aus. Und umgekehrt, wir bemühen uns ja auch in der Aktion Betten für den Kirchentag, eine logistische Herausforderung zu stemmen, wo ich noch nicht so genau weiß, ob Berlin die jetzt wirklich bewältigt. Ist jetzt auch noch mal eine Einladung, also ganz im Frieder-Otto-Wolfschen Sinne, für das Gemeinsame auch ein bisschen was zu tun.
Ich warte jetzt darauf, dass Frieder-Otto-Wolf jetzt auch noch ein Bett für den Kirchentag zur Verfügung stellt, als Gastgeber.
Das muss ich überlegen, das muss ich mit meiner Frau diskutieren. Also solche einsame Entscheidungen gibt es da nicht.
Margot Käßmann, Wittenberg im Jahr 2018, Ihnen ist die Stadt ja sicherlich sehr ans Herz gewachsen.
Ist mir die Stadt sehr ans Herz gewachsen. Ich freue mich auch, wie diese Stadt sich mitfreut, die ja auch sagen könnte, also hier nicht so viele Christen bitte, die uns alle überlaufen, sondern die große Gastfreundschaft dieser Stadt insgesamt, die da ist. Und Thorsten Zugehör, also der Oberbürgermeister von Wittenberg, sagt ja immer, es ist die kleinste Großstadt der Welt. Und wir werden ja auch nicht weggehen und alles abbauen und alles ist abgeblasen, sondern beispielsweise das großartige Panoramabild von Jadegar Assisi wird bleiben. Das Gefängnis von Wittenberg wird ja zum Kunstraum. Luther und die Avantgarde, da kommt wieder Luther, ich gebe es zu, aber wird ein gestalteter Kunstraum, von dem möglichst viel, wenn wir genügend Sponsoren finden, auch bleibt für die Stadt als Kunstort. Ich finde ganz toll, so ein Gefängnis als Ort der Freiheit der Kunst zu haben. Und ich denke, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt Wittenberg kennengelernt haben werden, dass sie sagen, Mensch, da muss ich nochmal ganz in Ruhe hin, wenn nicht 250.000 andere da sind.
Erik Flügge, fahren Sie dann 2018 mit Freunden nach Berlin und gucken sich den Luther nochmal ganz in Ruhe an?
Wieso denn in Berlin? Ich fahre nach Leipzig, da werde ich sein zum Reformationsjubiläum und ich bin jetzt, glaube ich, in 3 oder 4 Wochen nochmal wegen dem Reformationsjubiläum in Wittenberg. Und als Katholik, der in Köln lebt, werde ich natürlich auf jeden Fall versuchen, Lutherknochen zu kaufen und schau mal, wie weit ich komme.
Das war dann wieder ein sehr ökumenisches oder doch sehr katholisches Unterfangen. So, jetzt war ich die ganze Zeit unhöflich und habe Sie gar nicht angeguckt, weil ich so den Diskutanten zugeguckt habe. Aber jetzt sind Sie mit Ihren Fragen dran.
Ja, ich möchte nur einmal eine ganz schlichte Frage stellen. Ich bin gekommen, weil die Überschrift mich gereizt hat, Reformation feiern, wieso? Vieles haben Sie erörtert. Aber ich weiß, ich gehe nach Hause und weiß immer noch nicht, wieso soll Reformation gefeiert werden? Wo nimmt sie die Berechtigung her? Das hätte ich gerne vielleicht noch nachgeholt.
So sollen Sie jetzt nicht nach Hause gehen. So, also Reformation feiern, wieso?
Also ich denke, die Reformation war einer der großen Umbrüche, die zu der Welt geführt haben, wie sie heute ist. Und als solche ist es richtig, sie zu feiern. Wenn ich allerdings gleich dazu sagen darf, das gilt aber auch für die anderen großen Umbrüche und Bewegungen, den Reformkatholizismus, die Spätscholastik, die sozusagen immer nur niedergemacht wird, die Renaissance, den Humanismus. Also da gibt es eine Reihe von Aufbrüchen. Die Welt, so wie wir sie kennen, dann auch in hochproblematischen Prozessen der Globalisierung geprägt haben. Und das in dieser Perspektive zu feiern, halte ich für richtig, nötig und produktiv.
Also ich würde das gerne ergänzen. Zum einen finde ich, wir können diesen Aufbruch feiern. In Fragen des Glaubens und des Gewissens ist jeder Mensch frei. Das war ja die Entdeckung. Du darfst frei sein, persönlich. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dem religiösen Raum und dem weltlichen Raum. Die hebt Luther auf, indem er sagt, es gibt das Priestertum aller Getauften. Die Menschen sollen selbst lesen, selbst denken. Die deutsche Sprache wird geschaffen durch die Bibelübersetzung. Und das gibt Impulse bis zu unserer Zeit. Also wir können jetzt nicht gleich von Luther zu Kant gehen, denke ich. Aber es ist auf jeden Fall ein ungeheuer Aufbruch aus der Angst in die Freiheit. Die katholische Kirche hat sich dabei ja auch verändert. Die ist heute nicht mehr die römisch-katholische Kirche, mit der Luther schritt. Aber wir müssen uns vorstellen, in welcher Knechtschaft und in welcher Angst die Menschen ständig gelebt haben, dass sie sündigen müssten mit jedem Wort, mit Taten, mit Worten, Werken und Gedanken, dass sie im Fegefeuer landen. Also der Tetzel hat ihnen das ja auch auf schauerlichste Weise dargelegt. Ich würde schon sagen, es war ein Aufbruch aus der Angst. Es war ein Aufbruch in die Freiheit auch des theologischen Denkens. Feiern würde ich auch, dass wir eine Lerngeschichte haben. Also, dass wir heute nicht mehr sagen, Katholiken und Protestanten bekämpfen sich mit Knüppeln, sondern sehen das Gemeinsame stärker im Vordergrund. Eine Lerngeschichte gegenüber anderen Religionen. Luther, habe ich vorhin schon gesagt, war ein Antijudaist. Wir haben gelernt, mit dem Judentum im Dialog zu sein, mit Muslimen. Da fangen wir gerade erst an zu lernen. Aber ich finde, auch das können wir feiern. Und dann finde ich, dass wir auch feiern können, dass wir in unserem Land durch diese Freiheitsgedanken der Reformation geprägt sind und auch dankbar dafür sein können. Ich weiß, dass der Protestantismus lange, lange Mühe hatte mit der Republik. Ja, also 1918 waren die Protestanten zuallererst, die ihren Kaiser Wilhelm wieder haben wollten. Aber ich finde auch, dass wir feiern können, dass wir gelernt haben, kritisches Verhältnis von Staat und Kirche zu haben. Und ich möchte auch so ein kritisches Verhältnis. Ich finde gut, dass die Kirchen gehört werden. Ich möchte aber auch nicht, dass die Kirchen diktieren, wie ethische Fragen entschieden werden. Das müssen die Abgeordneten mit ihrem Gewissen vereinbaren. Aber gehört werden möchte ich mit den kirchlichen Stimmen, die ja auch gar nicht so einheitlich sind. Gleichzeitig sage ich aber auch, der Staat hat sich aus der Kirche rauszuhalten. Das ist ja ein netter kleiner Disput, ob beispielsweise das BAMF getaufte Flüchtlinge nach ihrem Glauben fragen darf. Also das sind ja schon mal immer nette kleine Reibungspunkte, die wir haben zwischen Staat und Kirche. Und das finde ich finde das ein gutes Verhältnis, dass sich das reibt, aber dass man sich gegenseitig mit großem Respekt auch hört.
Vielleicht gibt es ja nicht die eine Antwort, warum wir Reformation feiern, sondern es sind ja hier viele deutlich geworden. Meine bleibt die. Was vor 500 Jahren passiert ist, war ein Versuch, eine Antwort auf einen gesellschaftlichen Krisenzustand. Und es gab viele andere Versuche und es gab widersprüchliche Versuche in der damaligen Zeit. Die lutherische Reformation war einer. So. Und angesichts der Tatsache, dass wir auch heute wieder in einem gesellschaftlichen Krisenzustand sind, finde ich, können wir auch mit der Unterschiedlichkeit von Ideen und auch praktischen Versuchen umgehen und aus ihnen lernen, mit gesellschaftlichen Krisenzuständen fertig zu werden. Man kann über Luther und seine Art und Weise auf den Krisenzustand zu antworten durchaus geteilter Meinung sein. Und man kann auch die widersprüchliche Art auf diesen Krisenzustand zu reagieren hervorrufen. Man kann auch die Hussiten, man kann auch die verschiedensten Formen oder eben Münzer oder ja, also da gab es ja einige, kann man alle mit reinholen. Und ich finde genau, das ist das Spannende. Warum müssen wir das als ausschließenden Vorgang diskutieren? Wir machen keine Heiligsprechung oder Seligsprechung, damit hat die evangelische Kirche meines Wissens aufgeräumt, sondern wir versuchen historisch zu lernen. Und das ist das Spannende für mich als Nichtchristen und als Nichtgläubigen, jedenfalls nicht an eine Religion Gläubigen, an der Reformation.
Für mich sind es drei zentrale Fragen, warum man das tatsächlich feiern kann. Und der Begründungszusammenhang im ersten Schritt ist natürlich, dass wir es mit einem historischen Nukleus zu tun haben. Wir haben es mit einem Moment zu tun, den kann man anpeilen und kann drauf zeigen und kann sagen, der ist jetzt genau 500 Jahre her. Das macht es natürlich besonders einfach und dann kann man natürlich mit verschiedenen Punkten machen. Also man muss einen dafür finden, der besonders relevant ist. Und dieser eine Punkt hat Relevanz in drei Bereichen, die außerhalb des Theologischen liegen und deswegen feiert man ihn meines Erachtens gesamtgesellschaftlich oder sollte ihn gesamtgesellschaftlichen Blick haben. Das erste ist die Bibelübersetzung. Dabei ist es mir völlig egal, dass die Bibel übersetzt wurde. Das Entscheidende ist, dass es mit der Schriftsprache, die Luther da aufbaut, unsere gesamte Umgangssprache von heute entstanden ist. Wir alle sprechen Lutherbibel in Sprachbildern, Idiomen, fast schon in der dialektalen Prägung, die wir haben. Also wir alle sprechen Luther. Und damit haben wir eine Verständigungssprache als gesamte Bevölkerung dieses Landes, woraus sich später auch entwickelt eine Identität als deutschsprachige und dann später eben fortgeführt in Nationalismen hinein und so weiter. Das sind die Dinge, die wir heute eher wieder versuchen aufzulösen. Aber überhaupt mal eine Identität von Leuten, die was miteinander zu tun haben und die dann auch füreinander Verantwortung wahrnehmen können. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, mit dem Zerbrechen dieser katholischen Kirche zerbricht eine Wahrheit. Und die heißt, wer nicht Teil von dieser Kirche ist, ist ausgeschlossen vom Seelenheil. Und mit dem Brechen dieser Wahrheit, weil die Hälfte des gesamten deutschsprachigen Raumes plötzlich einer anderen Konfession folgt, ohne dass der Himmel aufgeht, Flammen von oben kommen, der Teufel durch die Lande zieht oder so weiter, ist eigentlich die Grundlage dafür geschaffen, dass sich alle anderen Befreiungsbewegungen überhaupt bilden können. Also dass sich überhaupt ein humanistischer Diskurs herausbilden kann, dass Philosophie ernsthaft areligiös betrieben kann. Das ist das Scharnier, in dem wir uns bewegen. Und deswegen kann man auch als jemand, der völlig areligiös ist, sich vor diese Reformation stellen und sagen, es gibt den einen Nukleusmoment, auf den können wir zeigen und es ist uns völlig egal, dass der Typ ein Mönch war. Er hat die gemeinsame Sprachgrundlage, die ein Verantwortungsgefühl der Menschen untereinander fürs gesamte deutschsprachige Gebiet geschaffen hat, und eine Bildungsgrundlage geschaffen, damit die Leute lesen lernen konnten und schreiben lernen konnten. Und das große Schisma, das große Brechen der Kirchen hat gezeigt, dass man anders leben kann als die katholische Kirche. Und von beiden profitieren wir heute so stark, dass wir es definitiv feiern sollten.
Ja, einen herzlichen Dank. Danke auch der Dame, die die letzte Frage gestellt hat. Ich fand, das war wirklich nochmal schön, dass Sie dadurch nochmal alle sozusagen on the point nochmal zum Thema sich verhalten haben. Und daran merkt man, es ist eben nicht nur die einen, die dann am Sonntag im Radio kommen, sondern auch das Gespräch, was hier zwischen Ihnen beim Zuhören erstmal und dann aber eben auch beim Fragen passiert. Und genau das, glaube ich, ist auch immer wieder die Erfahrung, die wir an solchen Situationen machen, ob im Radio oder hier in der Akademie, dass wirkliche Menschen in einem wirklichen Gespräch miteinander zwar in der Sache streiten können, aber doch dann in Respekt voreinander. Und insofern, ich hatte ein bisschen mehr erwartet, dass Sie sich vielleicht über die Frage, ist das Geld nicht rausgeschmissen vom Staat oder so, streiten würden. Und ich merkte, nein, die Diskussionen haben sich, das wäre vielleicht vor 10 Jahren noch gewesen, sondern die Diskussionen haben sich auch in unserer Kultur, in unserem Land verschoben. Und wir gucken stärker auf die Frage, wie können wir solche Fragestellungen fair gestalten und wie kriegen wir sozusagen einen allseitigen gesellschaftlichen Gewinn eigentlich aus solchen Situationen und Debatten heraus. Und dass wir vielleicht ein bisschen mehr üben müssen, wieder ordentlich zu streiten. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was in der Luft liegt und was hier auf dem Podium nochmal deutlich gemacht worden ist. Ich glaube, es gibt nämlich einige Fragen, die wirklich strittig sind und vielmehr auch unsere gesamte Energie und Ernsthaftigkeit herausfordern. Einige sind angesprochen, die Frage des Friedens, die Frage des Umgangs mit Populismen etc. etc.
Ich danke Ihnen. Das war das Forum im Inforadio. Reformation feiern, wieso? Mit der Reformationsbotschafterin Margot Käßmann, dem linken Politiker Klaus Lederer, dem Humanisten Frieder Otto Wolf und dem Politikberater Erik Flügge. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Friederike Sittler.